Europa ist ein reines Rübenanbaugebiet. Bei uns wächst das Zuckerrohr nicht.
Können wir uns selber mit Zucker versorgen? Wie sind wir da aufgestellt?
In Europa sind wir in die Lage gerutscht, dass wir auch Rohrzucker nach Europa bringen müssen. Wir haben durch die klimatischen Veränderungen deutlich weniger Rübenproduktion.
Dieser Kampf, du hast es jetzt gesagt, um die Ackerfläche, da tritt man in ein neues Zeitalter, glaube ich.
Wir haben aber Kunden, die sich erwarten, dass die Regale voll sind, egal wo der Zucker herkommt.
Das hat sich natürlich unser Wohlstand ergeben, indem dass wir immer halt schauen, wer kann auf der Welt irgendwo das am billigsten machen. Wenn die Regale immer zum Brechen voll sind, was muss ich da schützen?
Die große Frage wird sein, was ernten wir dann tatsächlich?
Herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft Leben. Wenn es wieder mal heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich freue mich sehr, dass Sie es wieder mit dabei seid, nämlich bei unserer 137. Folge. Also es geht ganz schön dahin. Und ich habe heute bei mir sitzen den Roman Knotzer. Er ist der Vertriebschef vom Wiener Zucker sozusagen, der Herr des Zuckers. Und ich freue mich wirklich, Roman, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir haben das jetzt da schon eine Zeit lang versucht, aber ich habe mitgekriegt, du bist da eine sehr gefragte Persönlichkeit. War gar nicht so einfach, aber umso schöner, dass es jetzt im Frühjahr 2023 passt. Roman, herzlich willkommen.
Servus Hannes, danke für die Einladung. Ja, du hast recht, es ist nicht vorher noch nicht ausgegangen, aber ich denke mir, es ist dann die 137. Folge immer noch es wert, dass ich da sitze bei dir und mit dir über den Zucker reden darf.
Zucker ist ja immer wieder in aller Munde und ich möchte aber gleich vorweg ein bisschen ankündigen, um was wir jetzt heute gehen. Wir reden heute nicht unbedingt über Produktionsprozesse, wie wird Zucker ganz genau hergestellt. Da darf ich euch einfach einladen, auf unsere Homepage zu gehen, auf Landschaft Leben. Wir haben dort das Thema Zucker vollumfassend sozusagen bearbeitet. Ihr seht ganz viele Videos, wirklich vom Anbau beginnend, wie wird die Zuckerrübe geerntet, alle kritischen Themen der österreichischen Zuckerproduktion bis hin natürlich zu den Themen Gesundheit, was unsere Diätologin alles aufbereitet hat. Also wirklich vollumfassend und darf euch da wirklich einladen, auf die Homepage zu gehen. Ich habe mir aber gedacht, es gibt so viele Hintergründe, wie bei jedem Lebensmittel zum Thema und deswegen sitzt der Roman heute bei mir. Das heißt, wir wollen uns den Themen widmen, was ist gerade aktuell auf den Märkten los, was tut sich da auch natürlich mit dem Thema Ukraine. Das nächste Thema, was mich natürlich persönlich interessiert, wie ist das Verbraucherverhalten? Das heißt ständig weniger Zucker, weniger Zucker. Ist es dann tatsächlich so, wie verhält sich die Industrie? Also ich denke, wir haben da einige Themen, die was wir behandeln werden. Und weil der Roman kein Diätologe ist und ich auch nicht, werden wir heute das Thema Gesundheit eher auch nur ganz am Rande streifen. Vielleicht auch meine persönliche Meinung dazu. Aber wie gesagt, wir haben das auf der Homepage von unserer Diätologin sehr, sehr ausführlich bearbeiten lassen. Roman, starten wir gleich rein. Wie schauen wir eigentlich aus? Du bist wirklich der Herr des Zuckers, seit vielen, vielen Jahren tätig in der Branche. Oder machen wir es vielleicht umgekehrt, fangen wir mal ein bisschen von dir selber zu erzählen an, dass wir ein bisschen ein Gefühl kriegen, wo kommst du her, wie bist du eigentlich zum Zucker gekommen?
Ja, gerne Hannes. Ich bin Burgenländer, ich bin bekennender Burgenländer, ich habe ganz tiefe Wurzeln im Burgenland. Ich bin sehr lang schon beruflich unterwegs, habe aber das Burgenland nie als meine Heimat verlassen. Ich bin seit Oktober 1999, also noch aus dem vorigen Jahrtausend stammend, in der Agrana, war immer in der Agrana verantwortlich für Verkauf, Marketing und Supply Chain Management, also das ganze logistische Thema von der Zuckerproduktion über Verpackung bis hin zum Kunden. Und ja, dieses Thema beschäftigt mich für die gesamte Zuckerdivision, das heißt für Österreich und die angrenzenden südosteuropäischen Nachbarländern, beginnend in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien und Kroatien. so rund um Österreich sozusagen. Das ist mein Aufgabengebiet. Der Markt, von dem wir hier reden, ist ca. 1,8 Millionen Tonnen Zucker und die Agrana will oder verkauft so im Jahr ca. 1,1 Millionen Tonnen Zucker in dieser Region.
Also ganz klar der Marktführer.
Sie in dieser Region, ja, wir sind in Europa nicht so sehr groß, da gibt es viel größere, aber wir sind stolz, sagen zu können, in der Region, in der wir tätig sind, sind wir die klare Nummer eins.
Wie schauen wir eigentlich aus in Europa, weil du jetzt ja schon gesagt hast, da seid ihr eher die Kleineren. Wie ist der Zucker, wie ist diese Industrie, sage ich mal, aufgestellt? Wie schaut es aus, können wir uns selber mit Zucker versorgen in Europa, wie sind wir da aufgestellt?
Also in der Vergangenheit war es so, dass wir in Europa genügend Zucker produzieren konnten. Wir haben auch Zucker traditionell exportiert. Die Franzosen zum Beispiel in ihre ehemaligen Destinationen in Afrika. Wir in Österreich haben zum Beispiel noch vor 10 Jahren Zucker nach Kasachstan und Usbekistan geliefert. Spezielle Zuckersorten, die große Abfüller von alkoholfreien Getränken verwenden, die schon spezielle Dinge brauchen, haben wir gemacht. Aber das hat sich geändert. Das hat sich dramatisch geändert. Die Anbauflächen sind in den letzten Jahren deutlich kleiner geworden in Europa. Wir haben durch die klimatischen Bedingungen und Veränderungen deutlich weniger Rübenproduktion in Europa und damit sind wir zum Import, zu einer Importregion geworden. Und speziell auch wir in unserer Region, die ich angesprochen habe, von diesen 1,1 Millionen Tonnen Zucker, die wir verkaufen wollen als Agrana, produzieren wir in einem guten Jahr 750.000 Tonnen aus der Rübe. Ob heuer ein gutes Jahr wird, wissen wir noch nicht, weil wir jetzt Gott sei Dank einen Regen hatten, aber wir wissen nicht, wie der Sommer wird. Und wir wissen vor allem nicht, was für Auswirkungen es haben wird, dass heuer erstmals die Neoniks verboten wurden in Österreich. Wir haben zwar mehr Fläche angebaut in Österreich, aber wir wissen nicht, wie der Rüsselkäfer und andere Schädlinge jetzt darauf reagieren, dass sie keine widerstandsfähigen Rüben mehr haben.
Jetzt muss man da vielleicht erklären für die Konsumentinnen und Konsumenten, wo liegen die Problemfelder. Du sprichst da gleich mehrere an. Zum einen, ja, sind wir Importland geworden. Ich kann mich erinnern, wie ich so ein junger Bub war, da war der Rübenbauer, das waren so richtig die angesehensten Bauern, sage ich mal, weit über einen Milchbauern gestanden oder Obstbauern. Das Bild hat sich verändert, wie die Diskussion käme mit den Neonicotinoiden. Plötzlich hat es geheißen, das sind die Giftspritzer, das kann man nicht mehr, will man nicht mehr. Man hat dann 2018 diese Neonicotinoide tatsächlich verboten, hat aber immer diese Notfallzulassungen gehabt. Dadurch war es auch möglich, bei schwierigen Witterungsbedingungen sozusagen Pflanzenschutz zu betreiben. Und ich möchte es heute auch mal in dem Podcast wieder mal sagen, Pflanzenschutz, das Wort sagt ja schon selber sehr viel aus. Man schützt die Pflanze vor Schädlingen. Es ist nur für einen normalen Konsumenten schwer zu erklären, wenn die Regale immer zum Brechen voll sind, was muss ich da schützen? Ich sage, Pflanzenschutz versteht man dann erst, wenn man mal als Mensch in direkter Konkurrenz mit einem Käfer steckt, ja, wo dann die Frage auftritt, frisst diese Pflanze der Käfer oder essen wir die Früchte davon? Aber solange wir keinen Hunger verspüren, werden wir das Wort Pflanzenschutz nie wirklich geistig verstehen können. Jetzt haben wir die Situation bei den Rübenbauern, dass das war es ja von vielen Gesprächen vor dem Winter, dass da ziemliche Verzweiflung da ist. Wie erlebst du das? Oder wie erlebt ihr das in der Agrana? Ihr kriegt ja natürlich von den Bauern viel Feedback. Wie geht es ja, wenn man jetzt weiß, diese Notfallszulassungen gibt es nicht mehr?
Ja, der Bauer ist sehr vorsichtig und der Bauer ist sehr skeptisch, würde ich meinen, weil er eben nicht weiß, wie der Rüsselkäfer, den du schon angesprochen hast, der kleine Käfer, wie der heuer sich verbreiten wird. Wir wissen es nicht. Es ist ein paar Jahre her, da hatten wir größere Probleme mit dem Rüsselkäfer. Da hat er binnen ein paar Tagen hunderte, tausende Hektar Rübenfläche einfach weggefressen. Einfach weggefressen, weil der frisst die jungen, aufgehenden Pflanzen. Und das ist das Problem, dass wir heute den Bauern motivieren konnten, mehr Rübenfläche uns zur Verfügung zu stellen. Aber wir wissen nicht, ob wir mehr Fläche ernten werden, als wir das letzte Jahr hatten, weil niemand voraussagen kann, was jetzt dann in den nächsten Wochen, wenn es ein bisschen wärmer wird, wenn die Rüben beginnen zu wachsen, wie da der Schädling darauf reagieren wird. Wir können es heute nicht sagen. Und diese Unsicherheit, die betrifft auch den Bauern. Die betrifft den Bauern auf der einen Seite, weil er nicht weiß, was er ernten wird, und die betrifft uns, weil wir nicht wissen, was wir produzieren werden. Und wir haben aber Kunden, die sich erwarten, dass die Regale voll sind, die sich erwarten, dass sie für ihre Produktion, ob das sei das jetzt Marmelade, Süßwaren oder auch alkoholfreie Getränke, die erwarten sie von der Agrana, dass sie mit Zucker beliefert werden. Egal, wo der Zucker herkommt, sage ich jetzt einmal brutal. Am liebsten ist uns natürlich, wenn der Zucker aus der Rübe kommt, aus unserer eigenen österreichischen Rübe. Nur Wiener Zucker ist Zucker aus Österreich. Das steht auf die Backel drauf. Und das leben wir auch.
Das ist sehr schön, du sprichst das gerade an. Wir haben ja da noch eine große, große Konkurrenz. Das ist der Rohrzucker aus Südamerika. Da sieht man natürlich auch viele Videos im Netz, wie in Brasilien Zucker produziert wird. Und meine Recherche hat mich ja da top vorbereitet und hat mir mal quasi die Hektar ausgerechnet, die Produktionsflächen in Brasilien. Das ist natürlich gigantisch, was sich da abspielt auf dem anderen Kontinent sozusagen, auf dem anderen Erdteil. Inwieweit wirkt das, was hat das für eine Auswirkungen schon gehabt, sage ich mal, der Rohrzucker auf die Rübe? Und wie schätzt du das auch in Zukunft ein? Wir sind ja eigentlich jetzt wieder in Mercosur-Verhandlungen, die EU. Man sagt, die Autoindustrie braucht diesen Markt ganz, ganz dringend in Südamerika. Die Landwirtschaft wird dafür ein bisschen geopfert, habe ich das Gefühl. Wie nimmst du das Thema Rohrzucker wahr?
Der Rohrzucker ist aus meiner Wahrnehmung, es ist unfair, den mit dem Rübenzucker zu vergleichen, von, was die Produktion anbelangt. Wir wissen alle, was in Brasilien oder in Afrika für soziale Standards herrschen oder auch in Asien. Wir wissen, wie die Leute dort behandelt werden, ob das der Plantagenarbeiter ist, der auf der Rohrzuckerplantage arbeitet, oder der dann in der Fabrik arbeitet. Wir wissen das. Es denkt nur niemand dran. Und vergleicht das bitte mit uns, wie wir mit den Bauern umgehen, wie wir mit unseren Arbeitern in den Fabriken umgehen. Und die sozialen Standards, aus meiner Sicht, kann man das nicht vergleichen. Europa ist ein reines Rübenanbaugebiet. Bei uns wächst das Zuckerrohr nicht. USA und Kanada, auch dort ist Rübenanbaugebiet, genauso wie Ukraine oder Russland. Aber der Großteil der Welt, da wird Rohrzucker angebaut, das Zuckerrohr, so muss man sagen, angebaut und daraus Rohrzucker gemacht. Aber bedingt durch klimatische Veränderungen, bedingt durch den Wettbewerb um die Ackerflächen in Europa, sind wir in die Lage gerutscht, dass wir auch Rohrzucker nach Europa bringen müssen, um ihn hier zu raffinieren, um hier aus diesem Rohrzucker Weißzucker zu machen, um unsere Märkte zu versorgen. Es gab in der Vergangenheit, nur am Beispiel Ungarn, es gab drei große Zuckerproduzenten, die Ungarn konnten sich selber versorgen. Heute produziert die Agrana in Ungarn ca. 100.000 Tonnen Zucker aus der Rübe. Der Markt braucht aber knappe 300.000 Tonnen. Das heißt, Ungarn braucht 200.000 Tonnen Zucker von irgendwoher. Gott sei Dank haben wir in Österreich ein bisschen mehr Zucker noch immer in der Produktion als das, was wir am Markt verkaufen. Und deswegen können wir unseren Nachbarn ein bisschen helfen. Aber in Rumänien ist es schon so, dass auch die Agrana Rohrzucker zu Weißzucker raffinieren muss, sonst könnten wir die Märkte nicht versorgen.
Ich finde ja das total spannend, Roman, weil du weißt, ich bin selber Biobauer und mir gefällt grundsätzlich der Green Deal der EU ganz gut. Nur, was ich trotzdem bei all diesen Überlegungen spannend finde, wenn wir unsere Produktion immer mehr in Europa zurücknehmen. Ja? Du hast es ja jetzt schon angesprochen, die Kunden, ja, ob das jetzt die Industrie ist oder wir als einzelne Konsumentinnen und Konsumenten, ja, wir kaufen ja die Produkte trotzdem. Ja. Und wenn es halt nicht mehr von Europa kommen, importieren wir es anscheinend einfach. Wurscht, wenn dann tausende Kilometer CO2-Fußabdruck drauf ist. Wurscht, wie dann sozial produziert wird, wie die Standards sind. Da ist uns plötzlich alles egal. Ich finde das ja immer spannend bei den Frühkartoffeln überall. Da denke ich mir, interessiert kein Menschen, wie in Ägypten Pflanzenschutz betrieben wird. Aber in Österreich sind wir halt die Allerheiligsten. Ich meine, das passt eh. Ja. Wir sollten eine Vorreiterrolle einnehmen. Aber spannend ist, wir verändern unser Essverhalten deswegen nicht. Und dann werden wir auf einmal eine Importnation. Und das finde ich sehr bedenklich. Weil dadurch bist du immer in einer Abhängigkeit und ich finde es gerade auch beim Zucker eigentlich schade, weil das eine jahrhundertalte Tradition ist, die Rübe. Ja. Und dann bringt man es eigentlich fast ein bisschen um. Und der Konkurrenzkampf, das merke ich jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast, ich habe auch mit der Firma Ado angehabt zum Thema Gemüse. Ich habe gesagt, komm, du, wir müssen schon richtig jetzt uns bemühen, dass wir überhaupt noch die Bauern finden, die was uns das Gemüse anbauen. Weil sie kriegen fürs Getreide einen super Preis, für Soja einen super Preis. Also es wird dieser Kampf, du hast es jetzt gesagt, um die Ackerfläche, da treten wir in ein neues Zeitalter, glaube ich.
Ja. Ich komme aus einer anderen Generation als viele unserer heutigen Zuhörer wahrscheinlich. Bei uns gab es nur so die Tradition, den traditionellen Bauern, der gesagt hat, okay, mein Vater hat schon Ruhm angebaut, ich baue auch Ruhm an. Alles kein Thema, die Rübe gehört zum Hof. Heute gibt es eine neue Generation von Bauern, Gott sei Dank, denken die auch sehr wirtschaftlich, der sagt, was bringt mir meine Ackerfläche, was bringt der Hektar Ertrag? Und da war die Rübe in der Vergangenheit, in der früheren Vergangenheit war sie attraktiv. Dann gab es eine lange Zeit, wo sie weniger attraktiv war, bis gar nicht attraktiv. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen am Weg zurück. Wir brauchen die Ackerfläche, wir haben die Preise für die Rüben erhöht. Die Rübe wird wieder attraktiver für den Bauern, aber es ist auch nicht so einfach, von einem Tag auf den anderen wieder umzutragen. Es ist einfacher, Getreide anzubauen und Mais anzubauen und dann von mir aus Sonnenblumen. Die Rübe hat ein bisschen mehr Aufwand auf der Ackerfläche, die Rübe hat mehr Arbeit, ist mehr arbeitsintensiv und daher auch nicht so attraktiv für den Bauern. Da müssen wir schon einiges tun.
Und vor allem dieses Jahr eben genau. Das erste Mal ohne Neonicotinoide, das wird sehr, sehr spannend werden, wie viel dann am Ende des Jahres sozusagen überbleibt an Ertrag, werden wir alle sehr genau drauf schauen. Jetzt interessiert es mich aber natürlich auch, wir haben ja nicht nur den Rüsselkäfer als große Bedrohung, auf der anderen Seite die Importe von Südamerika mit Rohrzucker, sondern es spielen ja die Märkte in Europa, was wir so mitkriegen, auch ein bisschen verrückt. Und da taugt es mir natürlich heute, dass ich dich als profunden Kenner da sitzen habe. Was ist los mit der Ukraine? Ich habe da von meiner Recherche eine Grafik gekriegt. Die Importe aus der Ukraine beim Zucker waren sehr überschaubar, sage ich mal, bis gar nicht wahrnehmbar. Und dann muss ich da auf einmal feststellen, im Juli, Juni 2022 auf einmal explodiert das, der Import aus der Ukraine. Was ist da passiert?
Traditionell hat die Ukraine ihre Überproduktionen aus der Landwirtschaft nach Afrika, nach Middle East verkauft. Das ist Getreide, das war auch Zucker. Sehr viel ist auch nach Russland gegangen. Dann kam dieses leidige Problem im Februar 2022 und viele Kanäle waren gestoppt. Die Ukraine hatte keine Möglichkeit, über ihre Schwarzmeerhäfen Lebensmittel, Getreide, aber auch andere Lebensmittel zu exportieren. Das war blockiert und man hat sich neue Wege gesucht. Und die Europäische Union hat im von dir angesprochenen Sommer 2022 sozusagen als Wirtschaftshilfe für die Ukraine die Grenzen geöffnet und hat landwirtschaftliche Produkte, die bis dato nicht nach Europa exportiert werden konnten, weil es Zollbarrieren gegeben hat etc., diese Barrieren stillgelegt und die Grenzen geöffnet.
Nur für den Zucker?
Nein, generell für landwirtschaftliche Produkte. Das war Getreide, das waren Ölsaaten, das waren Cerealien, alles was sozusagen am Feld wächst, konnte die Ukraine jetzt auch ab Sommer 2022 nach Europa exportieren.
Und das heißt, die Ukraine hat angefangen, europäische Märkte mit Grundnahrungsmitteln zu fluten.
Die Ukraine hat natürlich als riesengroßer landwirtschaftlicher Produzent ihre näheren Nachbarn einmal als Ziel auserkoren. Das waren die Polen, das sind die Slowaken, das sind die Ungarn, die Rumänen und haben extreme Mengen an Lebensmitteln nach Europa gebracht. Das hat dazu geführt, dass irgendwann im Winter 2022-2023 dann auch die Bauern in den einzelnen Ländern darauf aufmerksam gemacht haben, dass ihre Märkte verloren gegangen sind. Durch die große Menge, die die Ukraine produziert hat, haben sie natürlich andere Entstehungs- oder Gestehungskosten, als auch ein Pole hat oder ein Ungar hat von der Produktion her und haben damit dort die Märkte geflutet und haben damit aber das Preisniveau ruiniert. Und jetzt, und das ist ganz aktuell, jetzt hat der polnische Landwirtschaftsminister als erster einen Einfuhrstopp für alle Lebensmittel aus der Ukraine erlassen.
Das habe ich letztes Wochenende gelesen, haben wir gedacht, spannend. Werden Sie jetzt viel denken, warum macht er das?
Ja, der muss damit seine eigene Landwirtschaft schützen, seine eigenes Klientel, seine Bauern. Weil wenn die Ukraine weiter liefert und liefert und liefert, dann wird in Polen niemand mehr Getreide anbauen oder Mais anbauen, weil
es
gibt keinen Markt.
Ja. Und Ich finde es ja deswegen so spannend, weil ja, du weißt ja, ich halte ja sehr viele Vorträge und ich bin ja auch im landwirtschaftlichen Bereich. Fühle mich ab und zu ein bisschen wie ein Wanderprediger, weil ich rede immer von der Qualitätsproduktion oder der Masse. Und ich habe immer schon gesagt, wir haben in der Masse nichts verloren, weil wir, das geht nicht. Und voriges Jahr oder vor gut einem Jahr war ja die ehemalige ukrainische Landwirtschaftsministerin bei mir beim Podcast und hat mir mal eröffnet, wie groß die Ukraine ist, ja, wie stark die ist. Mit einem Grund und Boden können es 800 Millionen Menschen ernähren. Ja? Also die gesamte EU kann die Ukraine ernähren. Und sie hat halt gesagt, wirklich zu Billigspreisen, weil wir halt einfach, die Hektar sind, also die Äcker sind tausende Hektar groß, ja. Und nicht so wie bei uns ein paar Hektar. Ja. Ja? Und jetzt sieht man das wirklich einmal, jetzt wird uns das vor Augen geführt, dass selbst dann Billigsproduktionsländer wie Polen, Ungarn, Rumänien, die was ja ganz andere Standards haben, ja, wie wir, selbst die kommen in die Verzweiflung. Ja. Ja. Also echt spannend, oder?
Ja, absolut. Dem Beispiel Polen sind ja jetzt einen Tag später die Slowaken und die Ungarn gefolgt. Gestern war noch in Rumänien und in Bulgarien orthodoxes Osterwochenende, da war noch alles zu, aber man erwartet heute, spätestens morgen, dass Rumänien und Bulgarien dem Beispiel der Polen, Slowaken und Ungarn folgen wird und die Grenzen einmal dicht machen wird. Und das gegen, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, das gegen die Europäische Union, die erst vor 14 Tagen diese freien Warenzutritt der Ukrainer nach Europa um ein Jahr verlängert haben, bis Juni 2024. Also die Europäische Union öffnet die Türen und die einzelnen Länder versuchen mit aller Gewalt die Türen wieder zuzumachen, damit sie ihre eigene Produktion schützen.
Ja, es ist interessant, oder? Ja, aber da siehst, wie in Brüssel natürlich denkt wird und die meisten Menschen werden sagen, helfen wir den Ukrainern, aber wenn dann die eigene Produktion drauf geht, die eigenen Bauern nicht mehr produzieren können, begibt man sich halt dann plötzlich wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis, weil hier schwemmt uns die Ukraine, sollte der Krieg hoffentlich einmal bald vorbei sein Und dort gehen wieder andere Märkte auf, liefert die Ukraine wahrscheinlich auch wieder woanders dahin.
Ja, unser großes Problem ist, du hast das jetzt gerade angesprochen, ist die Abhängigkeit. Nicht? Wir machen uns immer von irgendwo wen und von irgendwas abhängig, anstatt dass wir versuchen, unsere regionale eigene Produktion so weit wie möglich zu schützen und so weit wie möglich eben auch von dir angesprochene CO2-Emissionsreduktionen und all diese Themen in den Vordergrund zu rücken. Na, kein Mensch kümmert sich in der Ukraine um irgendwelche CO2-Reduktionen. Wenn du dir anschaust, was dort für landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Feldern herumfahren, das ist kein Vergleich zu uns. Da bin ich wieder bei den Standards, die wir heute schon angesprochen haben.
Naja, das ist halt leider der Kapitalismus. Wir sind halt dem in unserem Denken auch völlig verfallen. Wir leben, oder so hat sich natürlich unser Wohlstand ergeben, indem dass wir immer halt schauen, wer kann auf der Welt irgendwo das am billigsten machen. Schönes Beispiel ist für mich Antibiotika. Plötzlich haben wir keins mehr, weil die Chinesen nicht liefern. Ja. Das muss man sich halt als Gesellschaft, glaube ich, und da sind wir wirklich vor einer Zeitenwende. Es wird immer wen geben, der was billiger kann wie wir. Aber wir werden dadurch immer abhängiger. Und da muss uns vielleicht das im eigenen Land wieder mal was wert werden, egal um was das geht. Ja, dass ich sage, Grundnahrungsmittel, vielleicht medizinische Produkte, dass ich einfach sage, dass ich mein Volk ernähren kann, gesund halten kann, das muss schon im eigenen Land, denke ich mal, einfach sichergestellt werden. Und da braucht man halt eine reife Gesellschaft, was nicht nur immer giert nach dem Billigsten, sondern halt auch sagt, ja passt, jetzt muss ich da mal ein bisschen Geld hinlegen, aber dann habe ich es auch, wenn eine Krise ist. Also das heißt, Ukraine flutet aktuell die Märkte und so auch beim Zucker, wie man die Grafik zeigt. Wie seht ihr das? Wie siehst du das als Herr des Zuckers?
Ja, es ist ein Riesenproblem, auch für uns, keine Frage. Ich habe ja vorher erwähnt, wir produzieren viel Zucker in Österreich aus der Rübe, den wir auch nach Ungarn bringen. Und ich will jetzt da gar nicht groß herumtun. Das sind andere Gestehungskosten für den Zucker, den wir nach Ungarn liefern, als den die Ukrainer nach Ungarn liefern. Und wenn du jetzt dann im Wettbewerb stehst, im Regal bei einem der großen deutschen Lebensmittelketten und du hast Qualitätszucker aus Österreich oder aus Ungarn produziert, im Vergleich zu einem Zucker, der aus der Ukraine kommt, wenn ich das sagen darf, der auch von der Qualität her nicht vergleichbar ist mit dem, was wir produzieren. Große Lebensmittelproduzenten setzen diesen Zucker nicht ein. Ob das jetzt internationale Süßwarenkonzerne oder Nahrungsmittelkonzerne sind oder auch internationale alkoholfreie Getränkeproduzenten sind, die setzen diesen ukrainischen Zucker nicht ein.
Das heißt, die setzen trotzdem weiter auf Qualität?
Ja, die setzen weiter auf Zucker, der in Europa produziert wird, unter europäischen Standards produziert wird. Aber ins Kilopackel kommt natürlich dieser qualitativ nicht so hochwertige Zucker und steht dann im Regal billiger als unser Zucker, keine Frage. So haben auch wir als Agrarer ein Problem mit dem Fluten der Märkte aus der Ukraine.
Jetzt sehen wir eh schon eigentlich ein bisschen bei den Märkten. Das heißt, Wiener Zucker, da können wir mal hundertprozentig sicher sein, ist Zucker aus Österreich.
Jeder kann hundertprozentig sicher sein, in jedem Wiener Zuckerbackerl ist Zucker, der aus einer österreichischen Rübe hier in Österreich produziert wird.
Ja, das ist schon mal gut. Und ich glaube, ich schätze das so ein, dass schon ein Patriotismus da ist. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung so mal in meinem Freundeskreis gefragt, du beim Zuckerkaufen schaut es da auf irgendwas und da ist Wiener Zucker, das ist ein Begriff. Also das ist jetzt nicht irgendeine Marke, die was null Wert hat, sondern das weiß man. Wie schaut es da auf den Märkten aus? Wie verhalten sich unsere Konsumentinnen und Konsumenten?
Also wir sind stolz drauf, dass wir mit Wiener Zucker, ich traue mir das mit Stolz sagen, die bekannteste Zuckermarke in ganz Europa, wenn ich es auf die Region oder auf das Land beziehe, ist der Wiener Zucker. Kein Bekanntheitsgrad irgendwo in Europa ist größer oder höher als beim Wiener Zucker. Die Leute schätzen, dass wir Zucker in den Markt bringen, ins Regal bringen, der eben auch im Land produziert ist. Wir garantieren das. Wir haben auch mit unserem Wiener Zucker das größte Sortiment an unterschiedlichsten Zuckervarianten, sage ich jetzt einmal. Beim Gelierzucker haben wir 5 verschiedene Produkte. Wir haben Staubzucker in verschiedensten Produkten. Wir haben auch Bio-Staubzucker zum Beispiel. Diagrana war der erste Zuckerproduzent in Europa, der Biozucker aus der Rübe produziert hat und den ins Regal gebracht hat. Wir haben Kristallzucker, wir haben Staubzucker und wir haben Gelierzucker in Bio-Qualität. Da sind uns erst Jahre später andere gefolgt. Wir waren da klarer Vorreiter.
Was hat das für ein Marktanteil in etwa?
Bio, muss man schon fair sein, da redet man im einstelligen Prozentsatz, was den Marktanteil anbelangt, aber nichtsdestotrotz, man darf ja auch nicht, leider muss man das ja heute sagen, in Zeiten, wo die Inflationsraten über 10% sind, muss auch der Konsument ein bisschen auf sein Haushaltsbudget schauen. Und der Biozucker kostet natürlich mehr als der konventionelle Zucker.
Was ist der Preisunterschied in etwa? Ist das das Doppelte?
Ja, in etwa. Das Doppelte.
Aber sagen wir uns ehrlich, wenn ich mir jetzt einen Kilo Zucker anschaue, das ist jetzt nicht viel.
Ich weiß jetzt nicht, Hannes, ob du weißt, wie viel Zucker du statistisch im Jahr im Regal kaufst oder im Supermarkt kaufst.
Ich sollte es wissen, ich habe sicher meine Unterlagen stehen, aber ich weiß es nicht auswendig.
Ja, okay, also ich sage das. In Summe kauft jeder Österreicher 8 Kilogramm Zucker im Jahr beim Lebensmittelhändler.
Was ist im Supermarkt? Verkaufspreis?
Ja, das Kilopaket Kristallzucker kostet 1,59 Euro und der Staubzucker kostet 1,10 Euro. In etwa so, das ist
1,59 Euro der Kilo Zucker und 8 Kilo.
Ja, also wir reden von nicht einmal 15 Euro, die du im Jahr für Zucker ausgibst.
Da ist alles dabei, was
ich... Alles, was du, also was jeder einzelne Österreicher statistisch gesehen einkauft.
Okay.
Das ist, würde ich meinen, vernachlässigbar, aber natürlich, wenn ich beim Kaufakt bin, wenn ich jetzt stehe im Regal oder vor dem Regal und da habe ich den Staubzucker und daneben habe ich den Bio-Staubzucker, dann wird mir schon klar, dass da ein Preisunterschied ist und dann greifen halt die Leute trotzdem zum konventionellen, zum normalen Staubzucker. Aber nichtsdestotrotz, auch das hat höchste Qualität, auch das ist ein rein österreichisches Produkt und kein Mensch braucht sich da Sorgen machen, dass da irgendetwas nicht passen würde.
Aber jetzt sind wir eh schon bei der Konsumentin, beim Konsumenten. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Der Zucker ist ja, auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir alle froh, dass wir Zucker haben. Also ich habe mir auch noch gerne im Kaffee zum Beispiel, zumindest ein Löffel. Ich konsumiere Zucker, muss ich sagen, aber ich bewege mich sehr viel. Das ist vielleicht auch das Geheimnis. Ich glaube, wenn man sich weniger bewegt, sollte man ein bisschen auf den Zuckerverbrauch schauen. Oder ich trinke auch keine, sage ich mal, diese gesüßten Limonaden etc. Das vermeide ich alles. Weil das merke ich schon in die Convenience-Produkte, die sind schon sehr zuckerhaltig. Da wird nicht gespart. Aber wie hat sich jetzt der Verbrauch entwickelt? Wir haben unglaublich viele Diskussionen rund um den Zucker. Er ist nicht gesund, wir essen viel zu viel. Es gibt ja Länder, da möchte ich auch gleich hinschwenken, die machen eine Zuckersteuer. Merkst du über all die Jahre vom Verbrauch, verändert sich was? Wird weniger Zucker gegessen? Wird mehr gebraucht? Wie entwickeln wir uns? Oder macht es mit die wir konsumieren ja immer mehr Convenience, quasi hält das da wieder auf? Oder ja, jetzt habe ich da eh viel hingelegt, aber wie schaut es aus? Interessiert mich einfach.
Um meine Vergangenheit in der Agrana da jetzt auch nochmal ins Spiel zu bringen oder die Zeit, in der ich schon in der Agrana bin. Seit ich in der Agrana bin, heißt es jedes Jahr, der Zuckerkonsum wird weniger und wir brauchen nicht mehr so viel Zucker in Europa und vor allem wir in Österreich, wir sind ja auch da Vorreiter, die Gesundheit und all diese Themen werden ja hier angesprochen. Wie wesentliche Maßnahmen oder wesentliche Sachen sind eigentlich, wie ist die Obsternte in Österreich? Wenn eine gute Obsternte ist, brauchen wir relativ viel Gelierzucker, weil wir gewohnt sind, als Österreicher das Obst zu verwerten und unsere eigene Marmelade zu machen. Wir haben immer noch die Tradition, Gott sei Dank, dass wir im Winter Weihnachtsbäckerei selber produzieren. Gott sei Dank ist es uns auch gelungen, mit vielen Aktivitäten in der Werbung es attraktiv zu machen, dass das Zuhause produzieren, ob das jetzt Kuchen sind, ob das Marmeladen oder Chutneys sind oder verschiedene Dinge, Holunder-Siruppe, all diese Sachen. Wenn man das zu Hause macht, braucht man Zucker dafür. Aber generell sage ich, ist der bewusste Zuckerkonsum rückläufig. Die Leute tun weniger Zucker in ihren Kaffee hinein, die Leute versuchen, weniger Zucker zu konsumieren, bewusst. Da geht es so im 1-3% pro Jahr, sollte das weniger werden. Es gibt auch die großen Diskussionen einzelner Führer von Handelsketten, die meinen, sie sind jetzt diejenigen, die den Österreicher die Gesundheit verordnen oder gewährleisten, indem sie weniger Zucker konsumieren oder in ihren Produkten weniger Zucker drinnen ist. Das sind aber ganz marginale Zuckerreduktionen. Aber um es offen zu sagen, der Zuckerkonsum in Österreich über den gesamten Markt ist stabil. Das, was wir im Lebensmitteleinzelhandel vielleicht an ein paar 100 Tonnen weniger verkaufen, verkaufen wir deutlich mehr in die lebensmittelverarbeitende Industrie oder produzierende Industrie, weil Süßwaren, Convenience-Produkte, die du angesprochen hast, halbfertig waren, bis hin zu Soßen und eben auch alkoholfreien Getränken deutlich immer mehr werden.
Genau, meine Vermutung.
Entschuldige.
Nein, red du weiter. Ja.
Du hast die Zuckersteuer angesprochen, ja, die es in Großbritannien gibt. Diese Zuckersteuer hat nicht bewirkt, dass die Leute weniger fettleibig sind, dass die Leute gesünder geworden sind. Weil das, was wirklich ausmacht, hast du auch vorher schon gesagt, ist die Bewegung. Die Dosis macht das Gift. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Kindergeburtstagsparty ohne Geburtstagstorte oder ich kann mir keine Sommerkinderparty ohne Eis vorstellen. Und das soll auch so sein. Die Kinder sollen ihr Eis, ihren Kuchen, ihre Torte essen. Aber sie sollen rausgehen in den Garten und sich bewegen. Und dann ist es nicht notwendig, auf ein einzelnes Produkt in einer großen Reihe von vielen Zutaten in der Lebensmittelproduktion mit dem Finger hinzuzeigen und zu sagen, das ist schuld, dass unsere Kinder fettleibig sind und unsere Kinder Bewegungsprobleme haben.
Ich meine, wir haben zwar wirklich eine dramatische Entwicklung, durch das, dass wir ja im Bildungsbereich tätig sind. Wir schauen uns das ja genauer an, was passiert. Und wenn man sich die aktuellen Studien anschaut, auch gerade durch Corona, um wie viel die Fettleibigkeit zugenommen hat, vor allem jetzt auch bei den Kindern, ist wirklich, wirklich besorgniserregend. Wenn man sich dann auch anschaut, wie viel Leute auf der Dialyse liegen, ja, weil sie krank werden. Und da spielt meines Erachtens wirklich dieses Thema Fehlernährung, vor allem der Convenience-Produkte, immer stärker ein. Ja. Ich möchte es ja nicht per se verteufeln, ja, aber trotzdem, eins muss uns halt klar sein, wenn ich alles schon fix fertig zubereitet kaufe, da haut die Industrie natürlich alles ein, was ein bisschen geht. Ja. Und dadurch schmeckt es halt auch gut, ja. Das das wird, wird man ja dann auch gewöhnt, diesen Einheitsgeschmack. Aber da sehe ich schon ein Riesenproblem. Ich glaube, du würdest nie, oder die Maria, meine Vorstandskollegin, hat einmal den Versuch gemacht, sozusagen, was in einem Cola Zucker drin ist, wenn du das daheim selber in ein Glas Wasser, du würdest nie so viel Zuckerwürfe reinhauen, das kannst du nicht trinken. Ja? Und das ist ein bisschen das Thema, wo ich sage, wenn ich mich dann nicht bewege, ja, dann kriege ich das Problem. Ja. Wenn ich mich heute früh bewege, wenn ich draußen bin, ja, dann kann ich natürlich mehr zuckerhaltige Getränke etc. zu mir nehmen. Aber ich muss das, und das ist das meine ich mit bewusster Ernährung, das ist die, dass ich mir Gedanken mache. Ja.
Ich unterstreiche das 100%, was du sagst, Johannes. 100%. Ich sage es noch einmal, die Dosis macht das Gift. Wenn ich ein Glas Wasser auch trinken kann, muss ich ja nicht eine gesüßte Limonade trinken in einem Ausmaß, was wir zwar wahrscheinlich nie zusammenbringen würden. Und dann bewege ich mich auch nicht. Aber alles im Maßen genossen und gleichzeitig dazu gewisses Maß an Bewegung, glaube ich nicht, dass jetzt der Zucker so per se so schlecht ist.
Du hast das jetzt nur so am Rande erwähnt, du hast das gesagt, der Lebensmittelhändler wollte uns da ein bisschen weniger Zuckerkonsum verordnen. Das war ja eine riesige Marketingkampagne eines Händlers. Wir können uns glaube ich ansprechen, das war die Spar. Wenn ich da einen Kenner von der Branche da sitzen habe, wie viel hat das wirklich dann ausgemacht? Weil ich habe ja dann einmal gehört, dass das zwar in Prozent hat das alles so super gelungen, ja. Aber ich glaube, im Endeffekt war das dann da eher sehr viel Werbung, oder?
Also es war eine hervorragende Marketingaktion des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Spar, der das sich auf seine Fahnen geheftet hat und damit großes mediales Aufsehen erregt hat oder und damit auch sein Unternehmen und seine Eigenmarken dementsprechend promotet hat. Aber wenn du jetzt sagst, wenn ich 8%, 10% Zuckerinhalt reduziere und dann kommt über die gesamte Spar-Lebensmittelproduktion komme ich auf 200, 300, vielleicht 400 Tonnen Zucker im Jahr weniger bei einem Markt in Österreich in der Lebensmittelindustrie von ca. 320.000 Tonnen Zucker.
200-300 Tonnen ja. Zu 320.000 Tonnen ja. Zucker. Ja. Okay. Relativiert dann wieder sehr, sehr viel.
Ich sag,
aber ist ja okay. Ich glaube, jedem Unternehmen steht es ja frei, Marketing, Werbung zu betreiben und hat, glaube ich, damals gut passt. Ich glaube, jetzt hat sich das wieder ein bisschen verändert. Diese
das Themen, ist ruhiger geworden.
Ja, ziehen ja wieder gerade näher. So habe ich ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ich habe sowieso immer das Gefühl, ist immer irgendein Lebensmittel wird gerade schlecht gemacht. Ja. Also seit ich jetzt bei Landschaft Leben das mache, merke ich, jede ein, zwei Jahre hat man irgendein Lebensmittel, es ist plötzlich die Milch. Da fällt dann alles ein, was bei der Milch schlecht ist. Dann ist wieder der Zucker, dann ist auf einmal Schweinefleisch. Und das wechselt so alle zwei Jahre. Und ich muss schon ab und zu ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, witzig, also es sind nämlich meistens oft Lebensmittel, die was Jahrtausende alt sind. Ja, wenn ich gerade an die Milch denke, wir ernähren uns seit über 6.000 Jahren von Milch. Ja, und plötzlich sollte der Mensch quasi mit der Milch nicht mehr umgehen können. Ja. Aber 6.000 Jahre hat es halt funktioniert. Also, ja. Und dann glauben wir sind jetzt so gescheit. Und jetzt, also, das ist schon, da ist so viel Ideologie dabei, schon fast eine Religion. Und ja, man muss da echt eine gewisse Gelassenheit einfach, glaube ich, auch entwickeln. Ja.
Ich kann da nur recht geben, ich kann da nur 100% recht geben und jetzt noch einmal nur ein ganz kurzer Sidestep zu diesen Regularien und den Dingen, die wir uns ständig vorgeschrieben werden, was wir eigentlich alles nicht tun sollen. Der Mensch wird immer unmündiger gemacht und wenn ich jetzt eine Zuckersteuer habe oder wenn ich eine Auszeichnung habe, die jetzt ein Produkt mit einer roten Ampel versieht, weil da Zucker drinnen ist, eigentlich sollte der Mensch so weit sein, dass er selber entscheidet, was er tut und nicht von irgendwelchen Regularien eingeengt und eingeschränkt werden. Aber das ist nur meine persönliche, ganz private Meinung.
Aber deswegen gibt es eh uns Landschaft Leben, das war ja unser Ziel. Und danke auch dafür, wir arbeiten ja da schon seit Anbeginn zusammen. Ihr unterstützt uns ja auch wirklich bei unserer Arbeit, besonders auch du als Person. Und für das möchte ich auch wirklich ein großes Danke sagen, weil das ist genau mein Ziel, dass der Mensch selber nachdenken anfängt und dass er sich bewusst wird, was er mit seinem Essen alles steuert. Ja? Nämlich nicht nur seinen eigenen Körper, sondern auch, wo wird produziert, wer produziert es, in welchem Land. Und das habe ich alles beim Einkaufen gehen in der Hand. Und das ist für mich voll schön, weil ich mich dadurch auch unglaublich mächtig mache, ja? Weil ich das steuere. Aber die meisten ziehen sich auf die Position zurück und lassen sie steuern. Und du hast eh recht, ein bisschen Corona, muss ich sagen, das hat mir schon ein bisschen weh da, wo uns quasi dann von oben aber gesagt worden ist, was richtig und was falsch ist, das schmeckt mir nicht. Ja. Weil da mache ich mich wirklich zu einem unmündigen Menschen, der was halt ein bisschen dahin lebt auf der Erde, ein bisschen Spaß haben, Brot und Spiele für das Volk und das war's und das ist mir zu wenig. Ja. Und gelingt dem Staat ja eh nicht, weil sonst hätte man die Fettleibigkeit nicht. Ich glaube, wir brauchen wirklich das Veruntaufen von der Bildung, kochen lernen, wieder wirklich daheim kochen, dass die Kinder das in der Schule lernen. Und sobald, ich denke mir mal, wenn ich mal selber Essen zubereite, ja, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl zum Lebensmittel. Und wenn ich mir dann vielleicht noch anschaue, wie hat das Tier gelebt, wie ist eine Pflanze großgezogen worden. Ja, und weil du zuerst auch diesen Biozuckerbauer erwähnt hast, wir haben ja bei unseren Videos auch, wir waren ja viel bei Biozuckerbauern. Und was mich schockiert hat, da haben uns die Bauern gesagt, ja, sie haben teilweise Ernteverluste von 60-70% im Jahr. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Also nicht nur an Ressourcen, was vergeudet werden, aber auch für die Familie. Das sind ja, die leben ja von dem. Und das vergessen oft ganz viele Konsumentinnen und Konsumenten, dass ja eine bäuerliche Familie, die tut ja das nicht, weil wir gerade einen Spaß haben und uns fad ist, sondern man tut das, weil man Lebensmittel produziert. Aber wenn ich dann jedes Jahr zuschauen muss, dass 70% meiner Ernte von irgendeinem Viecherl zusammengefressen werden, ja, witzig ist das nicht. Ja. Aber jetzt habe ich noch mal ein bisschen einen Schwenk gemacht. Gell?
Nein, passt alles sehr gut. Ich möchte auch zu unserer Zusammenarbeit noch zwei Worte verlieren. Also ich glaube, ihr habt da was ins Leben gerufen mit diesem Landschaftleben, was wirklich einmalig ist hier in Österreich, wo ich immer wirklich denke, das muss in Wahrheit jeder Österreicher sehen und wissen, euch eine Homepage. Es gibt nichts Informativeres, es gibt nichts Neutraleres und ohne großen Input oder Einflussnahme, ihr seid absolut neutral in eurer Berichterstattung, ihr macht's, ihr zeigt die Fakten auf und das ist es einfach wert und das ist es auch uns wert, diese Zusammenarbeit auch weiterhin zu fördern und zu unterstützen, weil das, was ihr macht, ist Aufklärungsarbeit im allerbesten Sinne.
Ja, danke. Ich kann nur ein großes Danke sagen und das, glaube ich, hat unsere Zusammenarbeit da immer schon auszeichnet, weil du das verstanden hast. Ja? Weil nicht jede Firma versteht das, die sagen, du, ich produziere Produkte, na klar, musst nur positiv drüber reden. Wir zeigen immer alles auf. Jegliches kritische Thema, jede Besonderheit. Und ich glaube, das ist wirklich einmalig und es ist so schön, dass so viele Unternehmen da mitgegangen sind, den Mut zu haben, ja, wir müssen uns der Realität stellen. Wenn halt kritische Themen da sind, ja, die sind da, die dürfen wir nicht ausblenden. Aber meines Erachtens, wie viele Tierschutz- oder Umweltschutzorganisationen dann nur Dinge schlecht machen, ja, dass man teilweise das Gefühl hat, ja, darf ich überhaupt noch was essen? Wo leben wir denn? Also, das passt für mich nicht. Das ist mir zu wenig. Weil natürlich, und da habe ich jetzt gerade einmal auch einen Bericht gehört, warum steht so viel in die Medien, ja, Negatives? Und da hat einer von der Social-Media-Abteilung geredet, ein sehr bekannter Journalist, und der hat gesagt, schau, eine Negativschlagzeile im Internet wird 10 bis 20 Mal öfter angeklickt, als sie wäre nur neutral gehalten, noch gar nicht positiv, nur neutral. Ja. Das heißt, du musst negativ kommunizieren, weil unser, sage ich mal, Lust auf Empörung ist riesig. Ja? Also alles, was uns irgendwie empört, ja, das kriegt unsere Aufmerksamkeit. Und darum funktioniert das heute eben über Negativberichte, über Negativschlagzeilen. Wenn ich dann drunter vielleicht sogar was Positives schreibe, aber oben muss einmal stehen, schlimm, furchtbar, Welt geht unter. Also es ist echt grausig, wie das funktioniert. Ja? Aber so sind wir halt und ich hoffe, oder wir arbeiten daran, dass man da ab und zu halt auch mit anderen Botschaften durchkommt und das gelingt uns auch sehr gut, muss ich sagen. Ja. Aber es ist schon spannend, wie halt dann die Psychologie der Menschheit funktioniert.
Ja. Wir als Wiener Zucker kennen das auch, aber wir haben uns eben vorgenommen wirklich und ziehen das auch durch. Wir versuchen, die Emotion zu wecken und die positiven Dinge in den Vordergrund zu rücken. Und das gelingt uns, glaube ich, aber trotzdem auch ganz gut, eben nicht mit in dieses negative Fahrwasser einzutreten, sondern eben mit positiven Emotionen zu spielen.
Die Agrana, ihr habt ja zwei große Werke in Österreich, oder? Ihr habt da immer wieder mal Gerüchte gehört, dass sogar Überlegungen da sind, eines davon zuzusperren, wenn zu wenig Rüben da sind, wenn der Absatz nicht mehr passt. Vielleicht am Schluss noch, wie sicher können wir uns sein, dass wir weiterhin einen Wiener Zucker haben?
Also ich sage einmal, der Wiener Zucker, das ist ein Teil dieser Geschichte. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir den Wiener Zucker sehr, sehr lange noch haben werden, weil das könnte man auch in einem Werk produzieren. Aber das Ziel der Agrana ist es, alle beide Werke aufrechtzuerhalten, alle beide Werke laufen zu haben, weil es einfach zeigen würde, dass wir genügend Bauern haben, die uns landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung stellen, weil noch einmal den Zucker, den wir in Österreich produzieren und den wir nicht nur in Österreich verkaufen, sondern auch im angrenzenden Ausland, der hat dann Wert. Und deswegen muss es wert sein, um die zweite Fabrik zu kämpfen. Und das gelingt uns, so wie heuer, sehr gut. Wie gesagt, die große Frage wird sein, was ernten wir dann tatsächlich? Aber von der Anbaufläche hätten wir heuer so viel angebaut, wie unser Ziel eigentlich ist, dass wir beide Werke schön auslasten können.
Und das heißt, da sind wir wieder dort, mit jedem Griff ins Regal vergibe ich einen Produktionsauftrag. Das heißt, immer wenn ich als Konsument ins Regal greife und zum Wiener Zucker greife, dann kommt die Wertschöpfung direkt sozusagen zu einem Bauern,
ja.
Wahrscheinlich in Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, wo die Hauptanbaugebiete sind, der Zuckerrübe, und bleibt die Wertschöpfung wirklich im eigenen Land.
Du hast ja die Familien im landwirtschaftlichen Bereich angesprochen. Ja, wir haben in etwa 6.500 Bauern, die uns Rüben anbauen in Österreich, und jedes Kilogramm Wiener Zucker unterstützt dann im weitesten Sinne auch diese 6.500 Familien.
Sehr gut, Roman. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen der Märkte angesprochen. Spannendes Jahr 2023. Was wird der Rüsselkäfer machen? Wie wird er sich vermehren? Ukraine wird weiterhin spannend bleiben, was da auf die Märkte passiert, wie das weiter auf österreichische Märkte Einfluss nimmt. Also ich glaube, summa summarum haben wir das, was wir erreichen wollten, besprochen. Danke dir fürs Kommen. Was ich vielleicht noch sagen möchte am Schluss und wirklich auch als Aufforderung, geschätzte Konsumentinnen und Konsumenten, bei jedem Einkauf, ja, kannst du einfach alles steuern. Und so ist es auch beim Zuckerkonsum, man hat es selber in der Hand. Bei jedem Getränk, was ich mir kaufe, kann ich mir überlegen, muss das jetzt ein Saftel sein oder trinke ich mal ein Wasser, wo vielleicht kein Zucker drin ist. Umgekehrt, wenn ich mich viel draußen bewege, wenn ich viel Energie verbrauche, kann ich durchaus auch mal mehr Zucker zu mir nehmen. Aber man muss ein bisschen ein Gefühl für seinen Körper entwickeln und nicht nur einfach auf irgendwelche Empfehlungen horchen, sondern ich glaube, wenn man ein bisschen auf sich selber heranfängt, dann spürt man es ja, und ich glaube, das ist dann eigentlich der richtige Weg, um in eine gute Balance zu kommen, Bewegung, Ernährung und dann fühlt man sich auch wohl mit seinem eigenen Körper und das hat eine unglaubliche Wirkung auf die geistige Kapazität. Ja. Also ich merke das immer wieder, ich sage das auch voll gern, die meisten unterschätzen das, was Essen auch mit unserer geistigen Leistungsfähigkeit macht. Also essen wir alle was Gescheites, essen wir bewusst und so auch mit dem Zuckerkonsum bewusst umgehen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich muss sagen, mich freut schon, dass wir da noch eine Produktion im eigenen Land haben, dass wir noch nicht abhängig sind. Und deshalb, Roman, bitte dich einfach, kämpf weiter, dass das auch weiter so funktioniert.
Das werden wir tun.
Dankeschön fürs Dasein, Roman.
Gerne. Danke für die Einladung.
Danke.